Herr Jesus, wir danken dir einfach für dein Wort, dass es ewig ist, dass es unser Leben ist. Und ja, wir bitten dich jetzt, dass wir es gut hören können. Herr, dass du Matthias auch ja, ein ruhiges Herz schenkst und ja, auch, dass er deine Gegenwart spürt, wenn er dein Wort uns weiter sagt. Bitte lenke du ihn, leite du ihn und hilf du ihm. In deinem Namen, Herr Jesus, beten wir. Amen.
Amen. Kennt ihr das Gefühl, ich komme zu kurz? Nicht so, einige meinen nicht so stark. Zu kurz kommen, vielleicht der Anteil am Erbe oder mein Essen, das mir zugeteilt wird oder mein Gehalt, die Rente. Kennt ihr das Gefühl, wenn man den Kontoauszug anschaut? Und erstmal einigermaßen ziemlich schockiert ist, dass da plötzlich doch weniger drauf ist, als man gedacht hat. Oder wenn er an der Supermarktkasse mit der Bezahlkarte steht und dann innerlich betet, Herr, schenk, dass das jetzt durchgeht, dass es diesen komischen Ton gibt und dass dann auch dann draufsteht, dass es bezahlt wurde. Oder ich vergleiche mich mit anderen, die es besser getroffen haben und dann bin ich schnell frustriert und enttäuscht und ich werde vielleicht sogar sauer, ungenießbar, bös, lieblos. Und wie ist das bei dir? Heute hat uns der Paulus vielleicht für dich einen harten Tobak bereitet. Also egal, ob du nicht Christ bist oder schon mit Jesus unterwegs bist, es kann das sein, dass es ziemlichen Widerstand bei dir hervorruft und negativ du darüber denkst. Ist okay. Du kannst auf jeden Fall gespannt sein. Also in unserer heutigen Predigttext, da geht es ja darum, wie wir mit Reichtum umgehen sollen. Du sagst vielleicht, ich bin da nicht reich. Okay. Im Vergleich zu anderen Nationen sind wir alle steinreich. Die meisten Nationen auf der Welt, die verdienen weit weniger als wir hier in Deutschland. Auch das Krankensystem, die Krankenversorgung, all diese Dinge. Der Text geht dich an und mich an, auch wenn du dich nicht als reich fühlst, du bist reich. Du sagst, ich habe so viel Schulden, da habe ich kein Geld übrig. Okay, damit bist du nicht alleine. Viele haben eine Hypothek oder irgendwas in ihrem Leben, mit der sie sich rumschleppen. Ein Kind, Teenies, Jugendliche verdienen auch nicht die Welt und trotzdem gibt es Lösungen. Du denkst, die anderen sollen schon mal geben, was richtig geben, denn die sind doch reich. Aha. Und vielleicht denkst du, die Gemeinde wirbt jetzt hier um Geld. Ne, die will mein Geld haben. Aber dir ist vielleicht aufgefallen, dass wir hier gar keine Klingelbeutel durch die Reihen mehr geben, sondern nur da hinten steht eine Spendensäule. Das ist alles. Einige überweisen freiwillig einen Betrag. Vielen Dank euch allen, die ihr das tut, für die Gemeinde, dass wir sie am Laufen halten können. Aber sonst, es geht nicht darum, was wir von dir bekommen, sondern es geht darum, dass wir überlegen, was du von Gott bekommen kannst. Nämlich ein Leben, das frei ist von Gier, von immer mehr wollen, befreites Leben durch Christus. Eigentlich hätte der erste Brief an Timotheus beim letzten Predigttext ja schon aufhören können, 1. Timotheus 6, 15 bis 16. Da heißt es eben, die Erscheinung des Christus, Jesus, unseres Herrn, welcher uns gezeigt werden wird zu seiner Zeit, der Selige und allein Gewaltige, der König aller Könige und Herr aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat, der da wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann, den kein Mensch gesehen hat noch sehen kann. Dem sei Ehre und ewige Macht. Amen. Und dann könnte damit auch Schluss sein, vielleicht noch ein Segenswort, die Gnade des Herrn sei mit euch. Und das war es dann im Brief, aber halt, halt. Der Paulus hat noch was Wichtiges zu ergänzen, einen wichtigen Hinweis für die Christen in der Gemeinde von Ephesus, die reich sind. Und den lesen wir jetzt. 1. Timotheus 6, Vers 17 bis 19. Wer eine Bibel haben möchte, kann sich gerne hinten noch eine holen. Ich lese uns den Text. Den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete, nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit mit anderen zu teilen, damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Die drei Verse hier im Griechischen, das ist nur ein langer Satz, also ein Satzwurm, den wir jetzt zerlegen werden. Vers 17. Wer sind denn die Reichen in der jetzigen Weltzeit? Paulus spricht ja zu den Christen in Ephesus, die reich sind. Und das sind also, heute wären das die Topverdiener. Ihr seht hier Klaus Michael Kühne mit 36 Milliarden Euro, ein Deutscher. Dieter Schwarz, ne, Schwarzgruppe mit 35 Milliarden. Susanne Klatten, 24 Milliarden an Stelle 6. Ob die glücklicher sind als du? Ich glaube nicht. Zumindest sagen das einige von sich selber, dass sie nicht sehr glücklich sind. Aber in unserem Text heute geht es ja nicht um irgendwelche Größe der Welt, sondern es geht um diejenigen in der Gemeinde, die als Christen dort leben und ordentlich Schotter haben. Vielleicht waren einige geschockt von Paulus' Worten, die er zuvor gesagt hat, denn da hat er gesagt, denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden. Wenn die Menschen in Untergang, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen, denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viele Schmerzen verursacht. Also diejenigen, die schon aus irgendwelchen Gründen in der Gemeinde jetzt zu Reichtum gekommen sind, die waren in der Gemeinde und sollen jetzt auch ein paar hilfreiche Worte vom Paulus hören, nicht so nur kritische. Nicht alle waren ja reich. Heute wird ja Jesus oft so dargestellt, als würde er, wenn man ihm nachfolgt, so richtig uns zum Erfolg führen. Also Erfolg in der Ehe, Erfolg im Glück, sonst in der Arbeit, Reichtum uns geben und alles Mögliche. Das sei also nur Sieg vorprogrammiert. Und das stimmt eben nur teilweise. Ja, es kann sein, dass der Herr dich besonders segnet, weil du ihm nachfolgst. Das hat er auch versprochen, komme ich gleich drauf. Aber es kann auch bedeuten, dass du verfolgt wirst um seines Namens willen. Weil du bewusst mit ihm unterwegs bist, kannst du deinen Job verlieren. Das ist in vielen Ländern so. Kannst du gemobbt werden. Das passiert auch in Deutschland. Mein Partner kann mich verlassen, weil es ihm einfach zu viel wird. Und trotzdem ist es Jesus wert, ihm nachzufolgen. Warum? Weil das Wichtigste erst noch kommt. Aber es kann eben auch ganz anders kommen. Ich bin schon reich und erfolgreich. Was dann? In der jetzigen Weltzeit steht im Gegensatz zu der kommenden, was Jesus bringen wird. Das heißt, jetzt sind einige reich, aber wie es später mal aussieht, entschuldigt, liebe Brüder und Schwestern, macht euch keine Illusionen, das ist völlig anders von dem, was ihr hier erlebt. Zuerst einmal, Gott wertet Besitz nicht ab und nennt das auch nicht automatisch als gefährlich oder falsch. Es kann eine Versuchung sein, eine Probe, aber auch was Positives. Erinnert euch an die superreichsten Gottesmänner im Alten Testament zum Beispiel. Kleiner Seiteneinstieg, also der Abraham, der war ja sehr reich. Und Isaac war ein Mann, der wurde reicher und wurde immer reicher, bis er sehr reich war, heißt es da. Der Jakob, der wurde reicher und reicher und besaß schließlich so viele Schafe, Tiere und alles Mögliche, dass es fast nicht zu zählen war. Der David, der war am Ende seines Lebens übersät mit Reichtum. Der Salomo, er übertraf alle Könige der Erde an Reichtum. Der Hiob, das war einer, der hat 7000 Schafe gehabt, 3000 Kamele und so weiter und hat nachher noch doppelt so viel gehabt. Also er überragte alle Bewohner des Ostens, heißt es. Natürlich gab es auch den Zachäus, der war auch reich, Josef von Arimathia war reich, Lydia, Philemon und so weiter. Alle steinreiche Leute, Millionäre oder sogar Milliardäre im damaligen Zeitraum. Und Gott verspricht Israel auch Reichtum, wenn sie an ihm dranbleiben und keinen anderen Göttern nachfolgen. Siehe, da war, wenn du die Stimme deines Herrn, deines Gottes gehorchst, gesegnet wird die Frucht deines Leibes, die Frucht des Landes. Und der Herr wird dir seinen guten Schatz, den Himmel, öffnen. Der Herr wird dich zum Kopf machen und so weiter. Und Gott, du sollst an den Herrn, deinen Gott, denken, der dir Kraft gibt, Vermögen zu erwerben. Gott ist es doch. Wenn du aber den Herrn vergisst und anderen Göttern nachgeht, dann sollst du gewisslich umkommen, sagt der Herr. Also eine klare Segensvorhersage für Israel, aber auch eben die Herausforderung, was kommt, wenn man es nicht tut, wenn man ihm nicht vertraut, wenn man nicht an ihm dranbleibt. By the way, andere Götter, andere Dinge in deinem Leben können auch dich zu einem Abweg führen. Nicht nur ein Götze, so eine Statue oder irgendwas, das du anbetest, sondern auch dein Geld, dein Besitz. Wem vertraust du? Vertraust du deinen Rücklagen oder vertraust du dem Herrn? Denn wer Geld liebt, der bekommt vom Geld nicht genug. Und deshalb sagt Jesus auch einem reichen Jüngling in Matthäus 19, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen, dann folge mir nach. Aber in Lukas 12, 33 sagt er auch, verkauft eure Habe und gebt Almosen. Zu allen sagt Jesus das. Verkauft eure Habe, gebt Almosen, macht euch Beutel, die nicht veralten. Ein Schatz, der nicht vergeht im Himmel, wo kein Dieb hinkommt, keine Motte ihr Zerstörungswerk treibt. Ich habe ja gesagt, das ist harter Tobak, vielleicht für dich. Verkauf eure Habe, gebt das Almosen, macht euch Beutel im Himmel, ihr Lieben. Macht euch Beutel im Himmel. Warum sind die Reichen so in Gefahr? Wegen Hochmut. Also Gedanken steigen auf, wie, oh, ich bin einfach cool und ich bin einfach derjenige, der es gebacken gekriegt hat. Der Loser da, ne? Aber ich bin der Gewinner, ich hab's einfach cool. Ich bin auf der sicheren Seite. Und dieser Hochmut, der kann ganz schnell bei Gott in Erinnerung gerufen werden. Und dann hat das Folgen. Niemand von sich aus hat doch Erfolg. Kein einziger von uns. Alles schenkt der Herr. Deine Begabung und alles, was du kannst und machst und tust, das kommt doch alles vom Herrn. Der Herr, der hat es dir geschenkt. Du bist nur vorübergehend sein Verwalter. Nur vorübergehend für diese Dinge hier ein Verwalter. Deshalb bleib demütig. Und Timotheus soll das gebieten, den Reichen in der Gemeinde und auch uns, dass wir nicht hochmütig sind. Jetzt aber, Schätze sammeln ist ja gut. Schätze sammeln, hey Leute, das ist bei uns eingebaut, wie in unserer DNA, so ganz tief drin da irgendwo. Wir erlebten das kürzlich auf einer coolen Schatzsuche im Ruhrgebiet. Also mein Sohn wohnt im Ruhrgebiet in Duisburg und da waren wir unterwegs mit den zwei Kids, also Joas Enkel 5 und Jakob 3 und seiner lieben Frau Alisa. Da waren wir also in Duisburg, es ist auf 30, 31 Meter ungefähr über dem Meeresspiegel. Und da steigen wir also auf den höchsten Berg, den es dort gibt. Also das ist der Kaiserberg mit 78 Metern über. Ja? Also das war schon anstrengend. Und beim Spaziergang sind dann die Enkel und Jakob eben auf der Schatzsuche. Und ich verspreche ihnen, wenn er oben ankommt, dann kriegt er einen Schatz. Da habe ich natürlich ein bisschen das Maul vollgegeben. Das war ja, ich habe gar keinen Schatz mitgenommen. Ne? Also schon auf dem Weg, da suchen sie dann eifrig da den Weg da hoch, sicherheitshalber, um nichts zu verpassen. So ungefähr hat es ausgesehen. Und die Umwege zwischen den Bäumen, das stört sie gar nicht. Also sie werden auch nicht müde, so, das ist echt cool gewesen. Und unterwegs überlege ich dann, Mensch, was könnte ich denen als Schatz denn geben? Ich schaue in meinen Hosentaschen, zwei Bonbons habe ich gefunden. Und dann oben dann versteckt und dann aufgerufen, ja, jetzt dürft ihr weitersuchen, hier unten, wo ist der Schatz? Und als sie die dann gefunden hatten, da haben die sich von was gefreut, hey, sage ich euch, die sind richtig ausgeflippt. Also das war wirklich eine schöne Erfahrung. Also es ist so drin bei uns, bei den Kindern schon, Schätze suchen, Schätze finden, das ist was Wunderbares. Und Jesus fordert auch dich auf, Schätze zu sammeln. Du sollst Schätze sammeln. Das ist eigentlich eine gute Sache, die Gott eingebaut hat. In Matthäus 6, Vers 19 heißt es, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln. Also welche sollen wir nicht sammeln? auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo Diebe nachgraben und stehlen. Aber was soll man suchen? Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen, wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird euer Herz sein. Also diese Art von Schätze dürfen und sollen wir suchen. Und dazu fordert dich Jesus heute auf, such diese Schätze. Himmelsschätze anhäufen. Neben kleinen Schätzen, die wir vielleicht für unsere Kinder und Enkel sammeln, ja klar, aber bitte eben nur in einem begrenzten Maß, denn die können selber, wenn sie groß sind, für sich arbeiten, Geld verdienen, ist ja gar kein Thema. Und ich recherchiere dann weiter, das sind also die Schätze im Himmel. Was sind denn das für Schätze? Wenn wir Armen helfen, Almosen, wenn wir Witwen, Waisen, Fremden helfen, vernachlässigten Kindern, das alles machen ja auch Nichtchristen, da gibt es ja viele christliche und nichtchristliche Werke, die das tun, aber auch eben die Mission Gottes vorantreiben, sein Wort vorantreiben, in der Gemeinde, aber auch weltweit, das ist das, was eigentlich nur wir Christen machen können. Sein Reich im Blick haben, das sind Schätze, wenn wir da investieren. Und Gott möchte nicht unser Geld, sondern unser Herz. Und dann zeigt er uns, wie wir mit Besitz so umgehen können, dass es kein Stressfaktor wird, dass es uns nicht belastet. Gehört dein Herz noch dem Geld oder gehört es schon Gott? Gehört dein Herz noch dem Geld oder gehört es schon Gott? Und wem du gehörst, das merkst du sehr schnell, nämlich an dem, wem du gehorchst. Wem du gehörst, dem gehorchst du. Wessen Brot du isst, dessen Lied du singst, sagt man ja. Und du kannst nicht zwei Herren dienen. Dreht sich alles um deinen Besitz, dann gehörst du deinem Besitz. Die jetzige Weltzeit zeigt, wie unbeständig der Reichtum ist, wie unzuverlässig. Doch wir alle haben leider diese Tendenz, unsere eigenen vergänglichen Ressourcen zu vertrauen, anstatt Gott und seinen Ressourcen. Wir vertrauen lieber uns dem, was wir haben, was sichtbar ist. Aber wer sich jetzt auf den jetzigen Reichtum verlässt, denkt nicht langfristig. Er ist einfach total kurzsichtig. Alles löst sich doch auf, das wissen wir doch. Natürlich muss man vielleicht in seinem Haus renovieren, im Garten auch pflegen, logisch, auch Geld anlegen für einen Hausbau oder Firmenausbau oder was auch immer. Aber wirklich bleiben wird das nicht. Worauf sollen wir denn dann vertrauen, wenn wir da nicht drauf vertrauen können? Unser Text sagt es uns ganz klar. Auf den lebendigen Gott sollst du vertrauen, auf nichts anderes. Sei mutig, vertrau auf diesen Gott. Er gibt und er gibt und er gibt und er gibt noch mehr. Reichlich zum Genuss, heißt es hier. Und deshalb können wir getrost sein. Getrost auf ihn vertrauen, der uns durchbringen wird, auch im Alter, auch als junger Mensch, wo wir gar keine Orientierung noch suchen erst. Wir brauchen ihn und er wird da sein. Vertrau auf ihn. Ja, und manche, das ist auch eine Frage, ja, dürfen wir als Christen überhaupt was genießen, mal Urlaub auf Mallorca machen oder so, ne? Darf man das überhaupt als Christ? Ne, das sollte man eigentlich nicht machen. Wir sollen uns eigentlich miserabel fühlen und möglichst traurig rumlaufen. Kennt ihr das so? Für die, die unter uns schon länger unterwegs sind mit Jesus, das kann schon mal kommen, so ein Gedanke. Aber nein, alles ist zum reichlichen Genuss, heißt es hier, Leute von heute. Der Herr hat es gegeben zum Genuss. Wir dürfen genießen. Das ist gigantisch. Also muss man laut sagen, Leute, ihr dürft genießen von dem Guten, was der Herr euch geschenkt hat. Ach ja, genießen ist gut, aber eben in Maßen. Ja, dann kann man eben schnell auch darüber weggehen, überborden, irgendwo hin und sagen, ja, ich bin nur noch hinter meinem Glück her, ich will nur noch genießen, ich mache nichts anderes mehr, arbeiten gefällt mir ja gar nicht mehr, ich genieße einfach nur noch. Nein, das kann es auch nicht sein. Nicht genusssüchtig werden, ist auch eine Sucht, nicht dem eigenen Glück hinterherjagen, als wäre es das Einzige, sondern das Kleine genießen schon, das Essen, das Trinken, die Gemeinschaft in der Familie, da bin ich immer viel zu schnell. Und ich weiß nicht, ob ich es jemals richtig lernen werde, aber ich bemühe mich immer wieder, meine Frau erinnert mich, das doch langsam zu machen. Genießen, was von Gott kommt. Also es geht um ein Gleichgewicht. Genießen dürfen und freigebig sein. Vers 18. Also auf Gott vertrauen statt auf Reichtum. Moment, bin ich ein bisschen zu weit gekommen. Auf Gott vertrauen statt auf Reichtum. Okay, aber wie sollen wir dann mit dem Reichtum umgehen? Wir alle sind ja reich. Also du sollst hier ganz klare Tipps hier, das ist jetzt schon in grün, Gutes tun. Tust du Gutes? Überleg einfach mal, wann habe ich das letzte Mal Gutes getan? Wir sollten auch Gutes tun, wo wir Gelegenheit dazu haben, heißt es in der Bibel, besonders den Christen gegenüber. Ja. Die Nichtchristen natürlich auch, aber besonders den Christen, Mitchristen. In der Bibel wird der Stadt Sodom und Gomorra, ihr wisst es, Sodom zum Beispiel vorgeworfen, dass sie genau das nicht getan haben. Hesekiel 16, 49 heißt es, siehe, das war die Sünde deiner Schwester Sodom, Hochmut, haben wir schon mal gehört hier im Text, Speise in Fülle haben sie gehabt, aber dem Armen und Bedürftigen reichten sie nie die Hand. Das ist der Vorwurf gewesen an diese Stadt. Tust du Gutes. Das Zweite, reich werden an guten Werken. Also gute Werke, Armen, Witwen, Waisen, Fremden helfen, aber allen, die es eben brauchen. Missionsarbeit unterstützen, die Gemeinde unterstützen, die das Wort Gottes auch verbreitet, dabei mithelfen. Bist du reich an guten Werken? Was müsste noch geschehen, wenn das jetzt nicht der Fall ist? Was könnte da bei dir dran sein? Was möchtest du da konkret verändern, dass du reich wirst an guten Werken? Freigebig sein. Jesus sagt, der Geben ist seliger als Nehmen. In der Apostelgeschichte 20 wird er zitiert. Welche freigebigen Menschen kennst du? Wurdest du schon von ihnen angesteckt? Also ich erinnere mich ganz konkret, in letzter Zeit gab es 3 Leute, die waren sowas von freigebig, das hat mich echt umgehauen. Ne? Also ich kann jetzt nicht näher drauf eingehen. Ihr kennt sie vielleicht. Sie haben einfach gegeben, ohne zurückzuerwarten. Jesus sagt ja, wenn ihr leidet, von welchen ihr wieder zu empfangen hofft, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Also Jesus rät dir und mir in Lukas 12, seht zu und hütet euch vor dem Geiz, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Lerne freigebig zu sein. Das nächste wäre, bereit mit anderen zu teilen. Epheser 4 heißt es, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit den Händen etwas Gutes, auf das er habe zu geben dem Dürftigen, dass er geben kann, teilen kann. Bist du gemeinschaftlich gesinnt? Willst du ganz neu gemeinnützig denken, teilen? Daran denken, was dem anderen hilft. Wie Johannes der Täufer auch schon seinen Leuten damals gesagt hat in Lukas 3, wer 2 Röcke hat, der gebe dem einen, der keinen hat. Wer Speise hat, der tue also ebenso. Also Gutes tun, reich an guten Werken sein, freigebig sein, mit anderen teilen. Was wird 5 Minuten nach deinem Tod übrig bleiben von allem, was du bisher hast? Reichtum bei Jesus oder bist du ein Armutszeugnis? Was wird übrig bleiben von dir, wenn du diese Erde verlässt? Womit kann man das ewige Leben denn ergreifen? Ihr seht das hier an unserem Text, am Vers 19. Wir hörten letztes Mal schon, dass wir das ewige Leben schon jetzt haben und auch bekommen werden, aber jetzt schon ergreifen können. Und das Leben ist Jesus Christus und er hat sein Leben für dich, den Verlorenen, mit dem dicken Sack voller Schuld hingegeben am Kreuz. Er hat sein Leben gegeben für dich. Er schenkt dir den Zugang zum Vater und deine Schuld muss dich nicht mehr von ihm trennen. Du darfst kommen, auch mit dem, was du bisher in deinem Leben anders gelebt hast, wie Gott das sich vorstellt. und er wird dir vergeben und du kannst ganz neu vorwärts gehen. Und diesen liebenden Christus, unseren Herrn, wollen wir umarmen und uns an ihm festhalten und an diesem Leben. Indem wir freigebig sind, großzügig sind, zeigen wir, dass wir ihm vertrauen. Wir ergreifen ihn und damit ewiges Leben mit ihm. Und wenn du das Leben ergriffen hast, dann kannst du auch großzügig sein. Also wenn du dieses Leben wirklich hast, dann bist du fähig, großzügig zu sein. Sonst nicht unbedingt. Bist du großzügig? Womit kann man eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln? Mit Geld, Besitz, Vorräten, alles anhäufen, mit der fetten Rente, boomenden ETFs oder was auch immer? Nein, nein, nein. Eine gute Grundlage für die Zukunft schaffst du nur, indem du gute Taten anhäufst und am Reich Gottes mitbaust. Und das wird bleiben, aus Dankbarkeit Gott gegenüber. Diese Werke werden dann von Jesus anerkannt und belohnt, sagt er. Er belohnt uns sogar dafür. Also einer hat mal mit 10.000%, das mal so versucht zu berechnen, habe ich nicht ganz kapiert, aber ja, also auf jeden Fall eine gigantische Belohnung ist dann da. Wie im Gleichnis von den 10 Talenten und 10 Knechten in Lukas 19. Das hat mir kürzlich bei der DMG, bei einer Andacht, hat mich geschockt. Ich dachte, ich kenne die Bibel halbwegs, aber das war mir völlig unbekannt, dass da 10 Knechte gibt und 10 Talente. Und die sollten jetzt zusammen dieses 10 Talente da bearbeiten und mit denen handeln. Ja, und einer war eben dabei, für den war das super peinlich, weil er keine Belohnung bekam, weil er einfach das nicht gemacht hat, was der Herr ihm gesagt hat, überhaupt nicht verwendet hat, so nur für sich selber so irgendwo vergraben, das war's. Viele in der Zeit heute, die viel Kohle haben, die berauben sich selbst, wenn sie es nur für sich selbst behalten, anstatt es für Gott und mit ihm nach seinem Willen zu verwenden. Du bist ein Verwalter von seinen Sachen, die er dir gegeben hat. Und er möchte, dass du sie gut verwaltest. Nicht nur für dich, sondern in seinem Sinn. Für andere auch. Ihr Jungen, ihr kauft euch schnell mal ein paar Schuhe, ne? Ich muss ja auch mal sagen hier, so ein paar Schuhe, weil sie euch halt gefallen oder gehen da und dort ins Café oder zum Essen, geben gerne mal auch für ein Konzert beim Lieblingsstar vielleicht einen Huni aus, oder? Macht ihr das? Ist kein Problem. Okay. Oder für eine Software, was weiß ich, keine Ahnung, was euch treibt. Aber für uns Ältere vielleicht auch, für euch Jüngere, vielleicht im Urlaub mal kurz ein paar 1.000 Euro hinlegen. Hey, das ist doch gar kein Problem hier für einen Urlaub. Und für Jesus? So ein paar 1.000 Euro einfach hinlegen für Jesus? Jetzt so der Satzwurm, den haben wir jetzt zerlegt und jetzt liegt es an euch, den anzurichten, diesen langen Satz. Und dazu habe ich ein paar Tipps für euch. Zuerst mal eine gute Schatzkarte. Wir haben es ja vorher von Schätzen sammeln gehabt. Und das hier ist jetzt eher ein praktischer Vorschlag eben. Ihr glaubt vielleicht es nicht, aber ungefähr 3/4 der Christen haben keinen Plan, wenn es darum geht, wie man spendet. Kein Plan. Die machen es einfach so aus dem Impuls raus, denken nicht drüber nach, machen einfach irgendwas. Und das finde ich ist sehr schade. Viel besser ist es eigentlich, einen Plan zu überlegen, zu beten, Herr, zeig mir, was soll ich tun? Und dann einen Plan zu erstellen, der auch laufen kann. Zum Beispiel eben diesen Plan, geben, sparen, leben. Das Erste ist, entscheide zunächst, wie viel Prozent deines Geldes du spenden möchtest und leg es im Voraus fest, wohin du spenden möchtest. Zum Beispiel mit einem Dauerauftrag. Sobald dann das Gehalt reinkommt, geht das Geld schon mal woanders hin, du spendest es. Jesus sagt, dass wir das Reich Gottes priorisieren sollen. Prio heißt, Matthäus 6,33, suche zuerst. Es kann auch zeitlich bedeuten, hier eben wirklich zuerst mal einen Betrag wegzugeben. Wie viel? Das ist natürlich jetzt wieder ein heißes Thema. Im Alten Testament 10% plus freiwillige Gaben, die es da gab und auch andere. Das Neue Testament wiederholt diesen Prozentsatz nicht so direkt als Aufgabe. Aber Sammlungen gab es sehr wohl am Anfang der Woche in verschiedenen Gemeinden, zum Beispiel für das verarmte Jerusalem, die Christen dort, die in einer großen Hungersnot waren. Im Apostelgeschichte 11 kann man das nachlesen. Und da Israel für die Nation auch ein Vorbild ist, für uns also auch ein Vorbild ist, kann man schon sagen, dass mindestens 10% schon mal eine gute Hausnummer sind. Aber eben nicht verbindlich. Es können auch mehr sein, 20%, 50%, 90%. Es gibt Leute wirklich, die 90% hergeben, jeden Monat. Die können das. Leben auf einem niedrigen Lebensstil. Warum auch nicht? Aber darüber hinaus sollen wir offen bleiben für plötzliche Notfälle, wo Gott uns wirklich sowas vor die Hand legt, nicht aus Impuls heraus, sondern wirklich betend geben und sagen, danke Herr Jesus für das, was du mir gegeben hast. Ich darf jetzt auch bei dir investieren. Was das Sparen angeht, mach's genauso. Also leg einen Prozentsatz fest und überweis diesen Betrag direkt dann auf ein Sparkonto irgendwo hin, auf ETF, keine Ahnung, wo auch immer. Wie viel? Wir lieben ja auch Zahlen da. Ja, ihr seht schon, was ich da geschrieben habe, ist ein bisschen gigantisch. 25%. Wie komme ich auf die Zahl? Keine Ahnung. Hat irgendjemand mal gegeben, so eine Idee. Wenn wir dann an Rente denken, wie viel Rentengeld geht denn weg von unserem Konto, wenn wir Arbeitnehmer sind? Weiß das jemand? Was ist der Rentenanteil von den Steuern und von dem Betrag, der weggeht? 18,6%. Also 9,3% zahlen wir als Arbeitnehmer, 9,3% als Arbeitgeber. Bleiben also, wenn man das abzieht von 25%, vielleicht noch 5-10% übrig, was ihr Rücklagen bilden könntet, als Idee. Nachdem du zuerst gespendet und gespart hast, dann leb vom Rest und lebe dankbar und genieß es. Genießen. Und dabei hellwach bleiben. Ja, bleib hellwach für spontane, gottgeleitete Möglichkeiten, auch nochmal zu helfen und anderen beizustehen. Also geben, sparen, leben. So diese Reihenfolge. Und es gibt aber auch das Normale. Was normal ist, ist genau umgekehrt. Leben, vielleicht ein bisschen sparen und geben, dann bleibt meistens nichts mehr übrig. Das ist also die falsche Reihenfolge. Beim Geben, Sparen, Leben priorisieren wir Jesus und seine Großzügigkeit. Jetzt ist die Frage, ob du dein Finanzleben nochmal überdenken willst, ob das wirklich Sinn macht, was du bisher gemacht hast. Das hört ihr vielleicht jetzt selten von der Kanzel runter, aber ich finde, es ist dran und gut. Akzeptierst du, dass du nicht der Besitzer von was bist? Du bist nur der vorübergehende Verwalter. Oder ist dein Grip am Geldbeutel so fest, dass du es nicht mehr loslassen kannst, dass der Geldbeutel dich im Griff hat? Also zusammenfassend will ich vielleicht nochmal Folgendes sagen. Wir müssen es anschauen. Die Art und Weise, wie du deinen geliehenen Reichtum nützt, zeigt, ob du gerettet bist oder nicht. Die Art und Weise, wie du deinen Reichtum benutzt, zeigt, ob du gerettet bist oder nicht. Du zeigst das durch deine Taten des Glaubens. Für gute Werke, die du sammelst, wirst du eines Tages belohnt werden, heißt es hier ganz deutlich. Eine gute Grundlage für die Zukunft wird dadurch gesammelt. Du wirst belohnt. Jetzt habe ich euch ziemlich eine übergebraten. Ich hoffe, ihr kommt zum Nachdenken, ihr nehmt das mit. Und damit ihr es nicht vergesst, habe ich hier noch ein kleines Giveaway hier vorbereitet für euch. Und zwar ein Gebet, das wir gleich zusammen beten wollen. Kannst du mal? Ja, das ist vielleicht hilfreich für euch. Den Ausdruck könnt ihr gerne mitnehmen, überlegen, vielleicht mal durchbeten zu Hause die nächsten Wochen. Und überlegen, ob dieses Gebet für euch auch von eurem Herzen kommen kann. In eurer täglichen stillen Zeit einfach das mit reinlegen in die Bibel oder in euer Gebetsheft und täglich vor Gott bringen. Lasst uns das gemeinsam beten. Lieber Vater, ich bin nur dein Verwalter von all den guten Gaben, die du mir unaufhörlich gibst. Hilf mir, aus meiner Selbstbezogenheit herauszutreten, damit andere davon profitieren. Ich will zufrieden sein mit einem Teil dessen, was du mir gibst, und nicht alles für mich verbrauchen. Ich will deine Großzügigkeit lernen, Herr, und von Herzen an andere denken. Danke für sehr großzügige Mitchristen, die mich erstaunen. Hilf mir, nicht nur berührt zu sein, wenn andere großzügig geben, sondern selbst großzügig und hellwach dafür zu sein. Ich will in dein Reich investieren und bei dir Schätze sammeln, wie es dein Sohn geboten hat. Korrigiere mich, wo meine Prioritäten verschoben sind, und vergib mir, wenn das passiert ist. Danke, dass ich keine Angst haben muss. Sicherheit finde ich nicht in Besitz und Geld, sondern allein bei dir. Hilf mir, geplant an deinem Reich mitzubauen, und überrasche mich, wie und wo ich spontan helfen kann. Amen. Ich habe noch einen kleinen Tipp für euch. Dieses geniale Buch von Randy Alcorn, der auch übrigens sehr gute sonstige Bücher geschrieben hat. Das ist ein ganz kleines Büchlein. Ich habe es außen auf die Theke gelegt, von der Ausgabe. Könnt ihr einfach schauen. Das gibt es kostenlos. Ihr werdet es nicht glauben. Bei OM, Operation Mobilisation, findet das Buch so wichtig, dass sie es kostenlos online in ihrem Buchshop zur Verfügung stellen. Dürft ihr euch gerne bestellen. Ist eine coole Sache. Also eins der besten Bücher zu dem Thema, wo ich je gelesen habe. Ich lege es zur Ansicht aus. So, und jetzt singen wir ein Lied zu diesem Thema ein bisschen. Ist Jesus genug für dich? Ja, damit du freigebig werden kannst für ihn. In Bezug auf Finanzen, auf deine Sicherheit, auf deine Ängste und deine Zukunft. Bitteschön.